Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Per, ich bin mir sicher, die Frage wurde dir schon 100.000 Mal gestellt. Ich möchte sie trotzdem zu Beginn dieser Folge noch einmal stellen. Gibt es eine Zukunft, in der wir Per Günther als Coach an der Seitenlinie sehen?
Diese Zukunft gibt es nicht.
Das ist definitiv ausgeschlossen für dich.
Yes, das ist ausgeschlossen. Es könnte nicht ausgeschlossener sein.
Ich stelle dir die Frage, weil wir haben jetzt die ersten 1,5 Wochen von JJ Redick als Head Coach der Los Angeles Lakers. Und man könnte ja durchaus Parallelen ziehen. Ne? Spieler, der gerade gegen Ende seiner Karriere wahnsinnig beliebt war, guter Schütze, versteht das Spiel, wird dann Podcast-Mogul, geliebte Medienfigur, die Stimme der Wahrheit und des Verstandes. Und dann zack, ein paar Podcast-Folgen mit LeBron James und plötzlich ist er Headcoach der Los Angeles Lakers und spielt wahnsinnig schönen Offensivbasketball mit diesem Team. Und ich habe diese Trajektorie, diese Entwicklung mir angeguckt und mir gedacht, wer könnte das denn in Deutschland sein? Und es ist eigentlich nur Per Günther als einziger Kandidat.
Also ich glaube, dass wir sehr eigentlich tatsächlich, hast du da mehr Parallelen aufgezogen, als es wirklich gibt. Ich glaube, dass JJ Redick seine Karriere sehr viel anders gestaltet und vorangebracht hat, als ich das getan habe. Also ich höre ihn manchmal und er spricht darüber, wie er zum Beispiel effizienter geworden ist später in seiner Karriere und da erkenne ich ein bisschen was wieder. Ansonsten die Arbeit, die er reingesteckt hat. Ich habe nicht sonderlich hart gearbeitet an keiner Komponente meines Spiels von ungefähr von 20 bis 25 oder bis 24 oder so, wie ich sage. Also ich war immer eher so Mini-Max-Prinzip, also was muss ich machen, damit ich irgendwie so meine Karriere, dass sie vor sich hin plätschert. Ich bin in ein Umfeld gestoßen in Ulm, wo quasi, wir hatten wenig Hallenzeit in der Kuberghalle und Training ging los um 6 Uhr, dann war ich um 5.55 Uhr in der Halle. So. Weil man konnte auch nicht vorher werfen, man konnte niemand nachher geworfen. Die Leute, also das war, ich kokettiere damit nicht. Das war leider der normale Standard. Es gab auch damals dieses ganze, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich glaube, was JJ Redick sein ganzes Leben gemacht hat oder was jetzt der normale Zustand ist, als junger Spieler in der BBL bist du 1,5 Stunden vorher da. So, du gehst, kümmerst dich entweder um deinen Körper, du kümmerst dich um dein Spiel, du machst extra, du machst hinterher. Das ist normal. Das ist ja jetzt nichts mehr, was irgendwie für Aufsehen sorgt. Und davon war ich weit entfernt. Und ich glaube, dass das etwas ist, ein Basketball-Psycho zu sein, ist auch ein Punkt, was zum Beispiel dafür sorgt, dass JJ Redick, glaube ich, nochmal anderes Standing hat, als zum Beispiel in Steve Nash, was er vorher irgendwie so überraschend war, das ist ein Feingeist, das ist ein unglaublich talentierter, sicherlich auch ein harter Arbeiter gewesen, aber eher so jemand, der über viel das Spiel dominiert hat und so weiter, der auch geliebt wurde. Und dann irgendwann war das sehr schnell irgendwie auch wieder gegessen, dieses Thema. Sogar wahrscheinlich auch von seiner Seite aus, als auch von Management-Seite oder von Spielerseite aus. Und JJ Redick ist, glaube ich, wirklich jemand, der das so vorlebt, ist es einfach, wir haben letzte Woche schon über authentische oder so Autorität, natürliche Autorität gesprochen, ist das, glaube ich, wirklich eine Rollenautorität, die seinesgleichen sucht. Er hat von den Peers, vom Management, von allen, du kannst ihm, was willst du auch ihm sagen? Jetzt gerade Baron Davis diese Geschichte erzählt, er war beim Carwash und da saß er, yeah. JJ Redick, und hat irgendwie bei Back-to-Backs irgendwo noch hastig versucht, irgendwie noch mehr Videomaterial reinzubekommen. Das ist ein grandioser Start, das sieht super gut aus. Trotzdem gibt es jetzt ein paar Actions, die er läuft, die anders aussehen oder die cool aussehen oder gerade so After-Time-Out-Sachen, die er hat, so im Petto. Sowas nutzt sich schnell ab, finde ich. Also sowas ist was gerade am Anfang sehr laut ist und Leute sagen, wow, hast du das Sideline-Inbounds-Play von dem und dem gesehen? Aber ich glaube, dass der wirklich unglaublich viel mehr Substanz dabei hat. Und es ist schon eklatant, überhaupt diese Lakers zusammengestellte Mannschaft zu sehen, dass man Gefühl hat, sie ist inspiriert. So. Weil wir haben ja eigentlich, auch wenn sie 2020 Meister geworden sind in der Bubble, irgendwie immer das Gefühl gehabt, das war irgendwie, Ah, so ist es immer noch ein bisschen passiv-aggressiv, weil LeBron ist irgendwie immer dabei. AD will irgendwie immer nicht diese Rolle spielen und es war immer so, D-Lo ist irgendwie immer, wird immer halb getradet gerade und da ist irgendwie deswegen immer nicht gut drauf. Es war immer, so nicht frei und inspiriert, würde ich sagen. Ja, und das sieht jetzt in den ersten vier Spielen auf jeden Fall ganz anders aus.
Zu Steve Nash muss man natürlich noch dazu sagen, dass er, glaube ich, in die größtmögliche menschliche Kettensäge gelaufen ist, was sein Spielerpersonal anging, mit Kevin Durant, James Harden und Kyrie Irving, zu dem Zeitpunkt, als Kyrie Irving gerade noch den Aluhut auf hatte. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile komplett weg ist oder ob er den nur mal im Schrank verstaut hat fürs letzte Jahr. Auch das hätte mit Sicherheit nochmal was anderes ausgelöst. Als kleine Anekdote, ich fand es wahnsinnig cool, die Lakers hatten ja dieses Spiel gegen die Phoenix Suns, das sie knapp verloren haben, wo am Ende, out of timeout, dieses Winner-Play, Brad Stevens hat es schon öfter verwendet, als er Coach der Boston Celtics war, aufgezeichnet wurde. Und es gibt tatsächlich eine Szene in diesem kurzlebigen gemeinsamen Podcast von J.J. Redick und LeBron James, wo J.J. Redick LeBron die Frage stellt, welches Play zeichnest du auf? 3 Punkte hinten. Und es ist genau dieses Play, genau so ausgeführt wie dort. Sie haben einen super Wurf bekommen für Austin Reeves, der den dann verpasst. Aber es ist natürlich eine Synergie, die auch schon gemacht wurde durch diese persönliche Verbindung der zwei. Und LeBron James ist de facto der Chef der Los Angeles Lakers. Da müssen wir, glaube ich, uns nichts einbilden, dass es irgendwie anders wäre. Und dass jetzt dieser Coach dabei ist, dieser Psycho, dieser Basketball-Psycho, wie er sich selber bezeichnet, treibt die Lakers vielleicht an. Und damit sind wir bei unserem ersten Thema für die heutige Folge, Abteilung Basketball. Wir schauen mal in Übersee. Wir werden mit Sicherheit auch den überragenden Saisonstart der Bayern nochmal streifen. Wir werden mit Sicherheit die aktuellen Thematiken auf dem Parkett und vor allen Dingen abseits des Parketts bei Alba Berlin streifen. Aber wir haben uns für diese Folge gedacht, wir wagen mal einen ersten Blick nach Amerika und dort natürlich spezifisch auf unsere Jungs, auf die deutschen Nationalspieler und Nicht-Nationalspieler, die unterwegs sind. Und da muss natürlich der erste Blick nach Orlando gehen. Die Magic starten 3-1 in die neue Saison. Franz Wagner mit 3 überragenden Spielen zu Beginn. Dann krank in Spiel Nummer 4. Da ist es dann Paolo Banchero, der 50 macht. Moritz Wagner spielt eine überragende Rolle von der Bank bisher. Viel traumhafter konnte man sich den Start nicht vorstellen aus Magic-Sicht, außer natürlich auch dann aus deutscher Sicht wieder, dass Tristan da Silva bislang keine Rolle spielt für das Team.
Ja, genau, wir wollen ja so ein bisschen die alle 8. Wir haben jetzt 8 unsere Ocho, die NBA Ocho belugen und das ist was, okay, Tristan da Silva, glaube ich, was hat er, einmal 5 Minuten Einsatz bekommen? Mhm. Ja, aber das wäre vielleicht auch ein bisschen vermessen. Er hat wirklich uns verzückt schon in der Vorbereitung immer wieder angedeutet, dass er vielleicht im Redraft höher gedraftet werden würde. Trotzdem, die größte Story aus deutscher Sicht ist natürlich der Dreier, der fällt bei Franz Wagner gerade so in die Saison rein. Das gleicht sich, passt sich alles immer an, aber so gerade was Würfchen angeht, ist der Start auch echt immer entscheidend, dass dieses Thema halt nicht aufgemacht wird, dass er nicht wieder die ersten 5 Spiele, wir darüber sprechen, sieht die Form jetzt anders aus, lassen die Teams ihn stehen, sondern ich glaube, er ist, glaube ich, im ersten Spiel mit 3 von 6 gestartet und das ist echt dann sofort so ein Brustlöser. Und jetzt ist er, was auch Attempts angeht, also deutlich gesteigert. Ich glaube, er schießt jetzt 7 oder 8. Klar, die Statistiken pro Spiel sind jetzt erstmal so ein bisschen verschoben durch diese, ich glaube, 10 Minuten, die er gespielt hat, krank und hat es dort dennoch versucht. Das heißt, man müsste jetzt irgendwie per 36 sich angucken, also pro 36 Minuten, wenn man da wirklich aussagekräftige Sachen haben will. Aber das ist das Wichtigste. Und es ist genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich glaube, Orlando ist jetzt die Mannschaft, Jalen Suggs hat seinen Vertrag bekommen. Irgendwie, da ist es jetzt langsam wirklich klar, wer dabei ist, wo die Reise hingeht, in welchem Core. KCP hilft auf jeden Fall, es bringt Shooting mit, was sich bringt so ein bisschen diese, vielleicht auch später dann in der Saison, diese Playoff-Mentalität mit. Und es ist für mich die gemachte Regular-Season-Truppe. Also sie sind heiß, du hast die Stars, die auf jeden Fall noch so richtig gierig sind. Franz, glaube ich, nach diesem 1 von 15, 7. Spiel in der NBA, will natürlich weiter heiß zu beweisen und noch seinen Namen größer zu machen. Und dann hast du mit Paolo den Spieler, der wahrscheinlich ja, anklopft, der MIP zu werden oder der nächste einfach zu absolut vor dem Durchbruch steht, der Superstar zu werden diese Saison, ja.
Ich glaube, für den MIP war in der vergangenen Saison schon zu gut, um ehrlich zu sein.
Ja, klar, aber, gibt's ja, okay. Aber ja, du sagst 50 Punkte spielen, er macht 50, 13 und 9. So.
16 von 26 aus dem Feld.
Ja, also.
Ja, wirklich.
Sag du es mir, sag du es mir. Ich sehe ihn halt wirklich, ich fand diese, wir waren 23 in Manila und es hieß immer aus dem Camp von den Amerikanern war es, okay, Ant Edwards ist anders als die anderen Spieler und Paolo Banchero ist anders als alle anderen Spieler. Und bei Ant Edwards ist es vielleicht der Öffentlichkeit klarer gewesen und bei Paolo war es immer so, hier ist schlummert noch was, was glaube ich noch nicht den Leuten so klar ist, was hier heranwächst. Und jetzt siehst du es halt, jetzt siehst du ein Spieler, der so spielt, diese LeBron-Vergleiche waren ja, haben einen immer so ein bisschen verwirren lassen und ich glaube auch nicht, dass er das Gleiche ist, aber die, alleine der Frame, die Schulter, mit der er spielt jetzt, er scoret jetzt 30 Punkte durch Gegenspieler hindurch. So, das ist schon, ja, das ist schon was, es ist einfach was also was nicht Vergleichbares. Es gibt wenig Spieler, die genau so durch Kontakt durchscoren wie er.
Ja, ich habe mir auch überlegt, was mein Comp für die aktuelle Spielweise von Paolo Banchero wäre und an welchen Spieler er mich erinnert. Und ich habe keine gute gefunden. In meinem Kopf hat sich dann der Gedanke geformt. Paolo Banchero, zumindest jetzt in dieser frühen Saisonphase, spielt so ein bisschen so, wie wir uns das mal von Zion Williamson vorgestellt haben. Also pure Power, dann dazu dieses Playmaking gehen, defensiv nicht ganz diese Upside, die man von Zion mal erwartet hat. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die beiden haben so die Rollen getauscht in den letzten Jahren. Und Paolo sieht jetzt aus wie der Spieler mit dem höheren Ceiling und mit einem absoluten Superstar-Ceiling natürlich. Und ich finde, Franz Wagner hat in diesen ersten drei Spielen so ausgesehen, als könnte das die All-Star-Season werden. Ich weiß, da muss man immer ein bisschen langsam sein, das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesagt. Aber mit Blick auf seinen Wurf und seine Form, er hatte diesen komischen Hitch im Sommer. Ich hatte nicht den Eindruck, dass der noch da ist. Für mich sah es wieder flüssiger aus, wieder mehr so wie der Wurf von Franz Wagner. Oder täusche ich mich da?
Also es gab ihn natürlich, dann war es mal weniger. Ich bin vorsichtig so, jetzt den Hitch wieder, sehe ich wahrscheinlich wieder, wenn er das nächste Mal 0 von 7 schießt von den Reihen.
Yeah.
Aber es sieht flüssiger aus. Ja, die Makes, aber klar, wenn du auf Synergy dann die Makes siehst, dann denkst du, ja, das ist doch, keine Ahnung, 7-8 Versuche pro Spiel und das Ding ist flüssig, er schießt dann schnell, vielleicht ein Tick schnellerer Release. Ich weiß immer nicht, was man sich dann einbildet. Ich warte das jetzt einmal ab. Sowieso, du als NBA-Experte, diese Geschichte, das ist es selektive Wahrnehmung oder ist es häufiger so, dass ein Spieler aus dem Sommer kommt und wir darüber diskutieren, ob einfach jemand brachial seinen Wurf umgestellt hat? Also dieses, ich hatte das Gefühl, vor dieser Saison war es wieder Chat, Franz war so ein bisschen letztes Jahr, dann hatten wir Mikal Bridges von in New York. So, ist es was wir übersehen haben? Gibt's einfach mehr Aufmerksamkeit, mehr Social Media? Oder ist es jetzt dieses Ganze, jeder hat seinen eigenen Trainer und manche Leute verlieren sich dann vielleicht in den 4 Monaten, 5 Monaten im Sommer und auf einmal kommen sie verändert raus?
Ich überlege, ob mir aus den vergangenen Jahren besonders viele Fälle in Europa einfallen, wo jemand auffällig seinen Wurf verändert hat. Ich meine, dass es mal, also dass es Juan Núñez von seiner ersten Ulmer-Saison auf seine zweite Ulmer-Saison ein bisschen schnelleren Release bekommen hat. Dass das was war, was wir da früh beobachtet haben im Jahr. Ich glaube aber, insgesamt ist dieses Thema kein so großes, eben weil die individuelle Arbeit so viel wichtiger und betonter ist. Aber wahrscheinlich ist es auch ein Aufmerksamkeitsding, ne? Also wenn Mikal Bridges 2 Spiele hat, wo er 0 von 9 von der Dreierlinie geht, dann ist natürlich die Kamera auf jedem drauf und jeder filmt mit dem Handy und die Wurfbewegung sieht sehr merkwürdig aus.
Das sah ich glaube, nasty aus.
Ja, also irgend so eine Schleuder hinterm Kopf. Aber ich habe schon den Eindruck, dass gerade durch die Art und Weise, wie da individuell gearbeitet wird und dafür nicht so viel im Team, auch an diesen Wurfbewegungen sehr. Ich meine, es gibt ja Wurftrainer in den Vereinigten Staaten, die bekannte Namen sind, ne, die einfach selber Stars der Szene sind, würde mir jetzt in Europa so schnell auch nicht einfallen. Wir hatten auch so viele positive Geschichten mit reparierten Jumpern, ne? Also Lonzo Ball ist eine große Story, Kawhi Leonard natürlich die berühmte, Pascal Siakam. Ich habe das Gefühl, da wird schon mehr an diesen individuellen Skills gemacht.
Wir hatten ja noch den Boy aus den hier dieses Jahr, den Boy von den Spurs, der bei Ulm war, mit dem ich in der
Jeremy
Kabine
Sohan.
So, danke. Der sieht auch ganz, ganz, ganz verschoben aus. Und der hat ja wirklich jahrelang mit einem der besten Skill-Dudes, die wir so in Europa haben, zusammengearbeitet.
Hat einen der merkwürdigsten Freiwürfe, also die merkwürdigste Freiwurfform mit. Ich weiß nicht, ob der in der Orange Academy den damals auch schon so einhändig geworfen hat.
Nee,
oder ob das auch
nicht. Ja, nicht ganz so, nicht ganz so. Aber also ich kann dir sagen, ich hatte in meiner Karriere, glaube ich, einmal einen Teammate, der Dane Watts, mit dem ich zusammengespielt habe, und der kam wirklich nach einem Sommer rüber und hat ganz anders geworfen. Und der hat vorher, glaube ich, 35% geworfen und hat nichts getroffen. Oft waren das immer so, aber das war halt. Also es gab schon immer diese Schule oder diesen Gedanken, Bewegungen kürzer zu machen. Kürzer, um damit so zu verhindern, dass irgendwie, ich glaube, die Idee ist halt, umso kürzer die Bewegung, umso weniger Raum für Fehler hast du. Ja, umso länger die Bewegung, umso mehr kann irgendwo schief gehen, du kannst aus der Balance geraten, wie auch immer. So. Und das war dann, glaube ich, manchmal in Mode, dann den Wurf eher so vors Gesicht zu kriegen und einfach so eine kleinere Bewegung werden zu lassen. Aber wir waren kollektiv so, erste Training geht los und wir haben ihn gesehen, nach den, was passiert, ja? Ich muss sagen, ich musste rumdoktern ohne Ende die letzten paar Jahre meiner Karriere. Ich habe nach meinem Bandscheibenvorfall und dann Knorpelschaden links im Knie nach der OP, habe ich einfach einen systematischen Miss in meinem Spiel gehabt. Also ich wusste, keine Ahnung, ich schieße eine 10er-Serie und ich. Von denen, was ich drei oder zwei, die ich daneben werfe, sind ein oder zwei links. Also so kurz links. Es gab immer so wirklich sowas, wo ich wusste, okay, da ist irgendwas schiefgegangen. Ich habe einen systemischen Fehler in meinem Ablauf und habe mich dann auf die Reise begeben, so das zu fixen, da rauszufinden, was das ist. Wenn ich dir sage, du gerätst in den Vorhof der Hölle als Sportler, wenn du anfängst, daran rumzudoktern. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, weil es ist so, wenn eine Wurfbewegung von einem natürlichen, also reflexartigen, was du als deine Kindheit, was du quasi durchgängig dein ganzes Leben lang getan hast, sich verändert, verschiebt von dem zu etwas, was ich bewusst, oder ich denke jetzt darüber nach und ich versuche etwas zu steuern und es bekommt was Gesteuertes, das ist ein Albtraum und es ist ein Albtraum in der Trainingssituation und es ist ein fucking Albtraum, wenn du es dann in der Spielform hast und dann wirklich während einem normalen Spiel darüber nachdenkst. Und das Schlimmste, ich glaube, was Leute kein Gefühl dafür haben, ist den Zeitraum, in dem du das machen musst, damit es sich wieder natürlich fühlt. Und dass du dann immer wieder anfängst, in den Zeiträumen wieder rumzudoktern. Das heißt, du machst was, denkst, vielleicht ein Finger ein bisschen mehr hier, den Ellbogen ein bisschen mehr da. Und dann machst du das und dann hast du zwei, drei Tage, da fühlt sich das gut an und dann machst du vielleicht eine Woche und dann triffst du wieder eine Woche gar nichts. Was aber wahrscheinlich normal wäre für so eine, sagen wir mal, du müsstest 6 Monate machen oder ein Jahr machen, dass sich natürlich anfühlt. Aber dann machst du was nach 3, 4 Wochen, dann fühlt sich nicht mehr gut an. Dann denkst du, vielleicht doch lieber wieder so. Und dann verlierst du dich in einem Labyrinth aus 8 Wochen Fenstern an einem dann doch wieder das oder dann, ich schieße jetzt wieder so bis zum Sommer und dann versuche ich da wieder. Und das ist wirklich, es ist ein absoluter Albtraum für mich gewesen. Das war wirklich die Hölle.
Ich glaube, das kann jeder, der auf einem sehr unterklassigen oder gar nicht einklassierten Level Basketball spielt, der einfach nur so zockt für sich, vielleicht sogar sehr gut nachvollziehen, weil so fühlt sich jedes Mal an, wenn ich auf den Freiplatz gehe und werfe innerhalb von 20 Minuten. Dann gehen mal zwei hintereinander rein und ich denke mir, da ist doch die Wurfform und dann sind die nächsten 4 Airballs und dann,
hast du mal an deinem Wurf rumgedoktert? Nee, hast du mal gedacht,
nein.
So? Nein, das meine ich. Du hast trotzdem den gleichen Wurf. So. Du denkst hin und dein Gehirn sagt einfach, das ist ein Wurf. So. Und dann wirft man halt einfach so. Keine Ahnung, so stelle ich mir das vor, wie du das machst. Und bei mir war das auch lange so. So wirft man halt. Und dann gehe ich von wirft man halt zu, jedes Mal, wenn du den Ball fängst, schon dazu sehen, dass der Daumen in die Position gerät und dann musst du das und dann
das ja, es ist ja auch
das Ende von allem.
Eine furchtbare Vorstellung, in einer Live-Spielsituation beim Closeout noch darüber nachdenken zu müssen, Moment mal, wie nehme ich den Ball jetzt? Und dann ist die Situation schon wieder vorbei. Ich glaube, auch daher kommen ganz viele dieser Jips, ne, wenn man dann, Buddy Hield ist ein gutes Beispiel. Buddy Hield ist ein überragender Schütze. Ne? Ist wahrscheinlich einer der 3-4 besten Schützen auf der Welt momentan. Der hat in der vergangenen Saison teilweise weit offene Dreier verweigert, weil auch er an seinem Release gearbeitet hat. Ne? Buddy Hield hatte früher einen eher langsamen Release und die Mission war scheinbar, so sah es aus, den zu schneller zu machen, ein bisschen mehr in die Richtung Steph Curry zu bekommen. Mhm. Und es gab bizarre Spiele, wo ein Spieler, der 45% von der Dreierlinie wirft in Catch-and-Shoot-Situationen bei den Philadelphia 76ers, offen in der Ecke steht und den Wurf nicht nimmt und man so es rattern sieht in seinem Gehirn, wie nehme ich den Wurf, und dann ist der Verteidiger schon wieder da und das Play vorbei und jeder hat sich die Frage gestellt, was stimmt mit dem nicht. Jetzt bei den Warriors scheint dieser neue Release da zu sein, in seinem Kopf zu sein, er scheint ihn verinnerlicht zu haben und plötzlich, ne, also geht der ab wie sonst noch was. Also hat jetzt
Ich krieg fast schon wieder Kaltschweißausbrüche, wenn du die Jips, also es ist, glaube ich, kommt aus dem Golf, war so ein Begriff, wenn du, also quasi so eine kleine Übung oder kleine Ausführung, gerade da geht es natürlich um Putten bei den Golfern, gerade kurze, umso kürzer der Putt ist und du musst den quasi machen, oder auch beim Chipping, so eine kleine, alles, was so ein bisschen mit Gefühl zu tun hat. Ich weiß, ich habe in Ludwigsburg, glaube ich, in einem Spiel 2 oder 2,5 Airballs geschossen. Mhm. Und das war alle gleich. Ja? Also wie alle der Ball rutscht so ein bisschen in meiner Hand Richtung, so nach links schon weg. Ich drücke ihn und er sieht komplett gleich aus, dieser Wurf. Ich kann dir nicht sagen, also so eine Busfahrt nach Hause, du guckst deine Hand an und du verstehst nicht, du bist wirklich, also verlorener. Ich weiß nicht, ob ich mich schon mal so im Big Picture verlorener gefühlt habe als nach diesem Spiel in Ludwigsburg. Das war also ich weiß, wie sich das anfühlt, ja.
Ja, interessanterweise gibt's aus meiner Sicht, das wird jetzt vielleicht albern wirken, aber auch sowas aus meiner Warte für Kommentatoren, so ein Kommentatoren-Jips. Das geht mir gerade so, wenn entweder meine Aussprache von bestimmten Spielernamen oder was auch immer ein großes Thema war, oder es gibt manchmal so Tage, da stolpert man über seine eigenen Sätze und dann passiert es schon, dass es man 2 Spiele braucht, bis man wieder ordentliche Sätze formulieren kann, weil man sich immer jedes Mal denkt, ich darf nicht durcheinander kommen. Okay, jetzt wird es zu selbstreferenziell für den Podcast.
Nee, aber das interessiert mich. Ist mir egal. Zum Beispiel, um nochmal zu verdeutlichen, wie weit ich damals mich verloren habe in dem Dschungel. Ich saß irgendwann, ich konnte nicht mehr zu Hause liegen und mir meinen Wurf vorstellen. Also ich konnte mich nicht mal quasi visualisieren, wie ich werfe. Ich habe mir auf YouTube erklärt, Allen Houston Kindern, wie man Basketball wirft.
Oh ja.
Also
ja.
Ich habe 2-mal den Dreier-Contest gewonnen. Ich habe auch in Jahren 50% geschossen. Gab Jahre, da hättest du mich nachts wecken können. Ich hätte einfach gesagt, ich wichse das Ding drauf und ich bin mir ziemlich sicher, dass er reingeht. Ich saß später in meiner Karriere auf Knien zu Hause, habe mir dieses YouTube-Video von Allen Houston und habe mir einfach angeguckt und mit dem Ball im Zimmer den Ball nach oben geworfen und mir vorgestellt, um wieder zu verstehen, wie man einen Ball wirft. Also so weit geht das. Was mich halt bei dir interessieren würde, ist so, hast du Narbengewebe? Also bei mir, das ist jetzt auch quasi, dein Job ist so halb irgendwie, manchmal auch mein Job, ich muss in den Mikrofon sprechen. Und es gab so, ich glaube, ich hatte 2 Situationen, wo ich dachte so, es ist irgendwie eine Live-Situation und ich denke mir so, ja, ich verhaspel mich ein bisschen und ich merke so, ich werde angespannt, dadurch, dass es schon einmal eine Sache schiefgelaufen ist und ich merke so, okay, irgendwas, ich werde so ein bisschen fest, das will so, gibt es Situationen, also das im Sport spricht man davon, dass sich das so compoundet, ja, du bist jung und angstlos am Anfang, weil dir noch nie was passiert ist, du hast noch nie 2 Freiwürfe quasi geairballt in einer wichtigen Situation oder irgendwas passiert, was so irgendwo in deinem Kopf ist, was dafür sorgt, hoffentlich passiert mir das nicht nochmal oder ich habe Angst davor, dass das heute Abend passiert. Gibt's das bei dir oder ist es einfach so, ich verhaspel mich manchmal und dann geht's weiter? Oder gibt's so, wie so Momente in deiner Karriere, wo du denkst, so, hoffentlich passiert mir das nicht nochmal?
Also, ich möchte erst einfügen, dass ich das wahnsinnig faszinierend finde mit dem Video von Allen Houston, weil das kenne ich jetzt so aus dem Kommentieren nicht, aber tatsächlich von Comedy. Es gibt solche Wochen und Monate, wo man einfach 4, 5, 6 schlechte Auftritte hintereinander hat und das gar nicht mit der Show zusammenhängt, bei der man spielt, sondern wo alle Comedians einen guten Abend haben und dann kommst du auf die Bühne und es geht nichts. Und das ist so zerstörend für das eigene Selbstbewusstsein und für die eigene Art, wie man auf seine Kunst blickt, dass auch ich schon Phasen hatte, wo ich dann nachts um 2, wenn man nach Hause kommt, auf YouTube gehe und mir so Joke-Writing-Tutorials anschaue. How to write a joke. Weil ich wirklich das Gefühl habe, ich bin jetzt seit 10 Jahren Comedy-Autor. Ich stehe seit 7 Jahren auf der Bühne. Ich bin nicht erfolgreich als Comedian, aber ich, wenn man mich live sieht, bin ich normalerweise ganz gut. Da, so viel Selbstbewusstsein habe ich schon. Und ich weiß dann aber nicht mehr, was ist denn überhaupt ein Witz? Ich weiß es nicht mehr. Man verliert sich so tief
darin. Genau das. Ja, dann ist es genau das. Ja.
Man verliert sich wirklich zu 100%. Und was das Kommentieren angeht und Fehler on air, gab's schon solche Albtraum-Szenarien, die sich für immer auch in meinem Hirn festsetzen werden. Ich weiß noch, mein allererstes Spiel, das war nicht ganz mein allererstes Spiel, aber es war eins meiner ersten Spiele, war Crailsheim gegen Jena. Da ging's schon los, dass ich die Nummern mir falsch aufgeschrieben hatte und ich kannte natürlich damals noch keinen Spieler. Das heißt, ich habe dann einfach ein Viertel lang einem Spieler einen komplett falschen Namen gegeben. Ich glaube, Liam Carpenter war damals.
Liam Carpenter, ich kenne ihn, ich liebe diese Geschichte auch. Ja.
War damals involviert. We in Germany, we speak the player names false. Okay. Dann gab's Björn Harmsen, hatte 2 technische Fouls. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, was los war, weil man überhaupt nicht weiß, wie man seine Ressourcen einsetzt als Kommentator, wenn man das erste Mal oder neu in der Halle ist und alles ist zu schnell und alles ist verwirrend. Ich habe nichts kapiert, warum wer jetzt wohin geht. Es war ganz, ganz furchtbar schlimm. Und aus dieser einen Erfahrung alleine habe ich nämlich so viel Angst mit, dass ich es mir zum Beispiel komplett abgewöhnt habe, zu schnell zu urteilen über Situationen. Es ist eigentlich eine gute Eigenschaft für einen Kommentator, wenn er sofort sagen kann, das gibt jetzt ein technisches Foul wegen Und man wird merken bei mir, dass ich mir immer 10 Sekunden Zeit lasse, ich will nicht mehr, dass mir das passiert. Aber das setzt sich natürlich auch in deinem Kopf irgendwann fest. Ich weiß noch, dass ich einmal ein Interview hatte mit Raul Moors? Nee. Ein Interview mit Johann Reuerkas. Ich hatte mal ein Interview mit Johann Reuerkas. Und Johann Reuerkas war einmal, ich glaube, ein bisschen unabsichtlich, sehr gemein zu mir. Göttingen hatte verloren in Bayreuth. Und ich hatte ihn interviewt nach dem Spiel. Und wir hatten immer noch diese Wand, diese Sponsorenwand, die man so aufs Feld geschoben hat. Und vor der musste man interviewen. Und die konnte man von beiden Seiten so einklappen. Und dann habe ich Johann Reuerkas interviewt, habe ihm vielleicht eine halbwegs dumme Frage gestellt. Diese Situationen direkt nach dem Spiel waren für alle Beteiligten immer dumm, weil der Kommentator ja gleichzeitig auch derjenige ist, der interviewt. Das heißt, du hast keine Chance, dir irgendwas Intelligentes als Frage zu überlegen. Sondern du fliegst halt einfach nur, ja, wieso sind sie so schlecht? Okay. Der Coach, der verloren hat, ist dementsprechend natürlich angepisst. Und ich stand da noch und habe auf den nächsten Interviewgast gewartet. Und Johann Reuerkas hat mir im Weggehen dieses abklappende Ding von der Sponsorenwand in den Kopf gehauen. Ich weiß gar nicht, ob mit Absicht oder nicht, aber ich habe es als Absicht interpretiert. Er hat mit voller Wucht dieses BAM und man sieht noch im Bild, wie ich diese Sponsorenwand an den Hinterkopf bekomme. Und dann 2 Wochen später oder so, wieder Göttingen, wieder Interview mit Johann Reuerkas. Und der wollte mir gar nichts Böses, aber ich war so angespannt beim Halten des Mikrofons, dass ich in meinem Rücken einen Krampf bekommen habe, während ich das Mikrofon gehalten habe. Und man sah das sehr gut, es wusste nur ich davon, aber man sah, wenn man genau drauf geguckt hat, sah man sehr gut, wie meine Hand plötzlich so zu zittern begann, weil ich einfach Schmerzen des Todes in meinem Rücken hatte. Und dann auch die Abmoderation so mit, oh, okay, danke. Und sowas wirkt sich dann tatsächlich auch körperlich aus auf die Art und Weise, wie man. So, ich hoffe, ich habe deine Frage angemessen.
Nee, auf jeden Fall. Darf ich dich fragen, dass dann, also das ist ja das Schwierige für mich, ist ja, dass genau Angst auch oft dieses Krampfartige auslöst. Und bei mir macht es das unmöglich, dann Basketball zu spielen. Also ich hatte auch Spiele so in diesen ganz schlimmen Zeiten, wo meine Hand einfach auch vorm Spiel oder während in der Kabine gezittert hat oder ich so meine Hände so fest waren, dass ich dachte, okay, ich weiß, wird schwierig sein, einen Ball zu fangen. Hat sich das auf dein Gehirn oder auf deinen Mund also hast du das Gefühl, dass Sprechen dann für dich schwieriger ist? Oder ist es quasi, du hast eine körperliche Reaktion, aber du kannst das Sprechen und das, die Sätze denken und das alles ist davon nicht betroffen?
Ah, nee, es ist schon betroffen. Es wird alles
ja, beeinflusst. Ich hatte und schwer zäh, ja, okay.
Ja. Ich hatte im Sommer eine Aufzeichnung für eine Comedy-Show. Das war ein ziemlich großer Deal für mich, wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, für die Welt, die sie hätte anschauen sollen, nicht wirklich. Wo ich gut auf die Bühne gekommen bin, die ersten 5 Minuten richtig gut waren und dann ist der erste Joke, hat also nur so halb funktioniert und danach war es einfach vorbei. Dann hat man gemerkt, oh, da ist der Boden rausgefallen bei mir. Das frisst sich tatsächlich immer wieder mal rein, wird zum Glück immer weniger. Ganz früh in meiner, als ich zum Kommentieren angefangen habe beim Magenta Sport, da hat sich das auch sehr oft so angefühlt, gerade weil ich mich sehr inadäquat gefühlt habe als Basketballkommentator, ne? Als jemand, der nie Basketball gespielt hat, jemand, der immer nur so von der Seitenlinie zugeguckt hat, hatte ich immer das Gefühl, ich muss was Besonderes machen, damit die mich hier akzeptieren in ihrem Rudel und das verkrampft dann natürlich umso mehr. Jo, okay, das war jetzt viel Talk.
kleine Klammer aufgemacht. Alles klar. So, ja. Alles klar. Okay. Wir sind bei den Magic.
Ich glaube, die Magic, wir wollten ja noch die restlichen German Guys in der NBA durchgehen. Ich würde weitergehen zu Daniel Theis jetzt mal spontan, weil Daniel Theis irgendwie aus den Scheißsituationen nicht rauskommt, habe ich das Gefühl. Er startet jetzt wieder in der NBA für die New Orleans Pelicans, aber boy oh boy ist dieses Team scheiße. Also sind richtig schlecht, stehen bei 2-2, sieht gar nicht so verkehrt aus, aber ihre 2 Siege kommen bisher gegen die Chicago Bulls, gegen die, glaube ich, auch mit Verlaub die Löwen Braunschweig zurzeit gewinnen könnten, und gegen die Portland Trailblazers, gegen die Ulm fast gewonnen hätte in der Preseason. Ihre Niederlage einen Tag später dann ebenfalls gegen die Portland Trailblazers und jetzt haben sie heute Nacht verloren gegen die Zombie Warriors ohne Andrew Wiggins, ohne Steph Curry und zwar auf eine Art und Weise, wie es wirklich peinlich ist. Dieses Team ist zusammengefügt von Leuten, die sich offensichtlich nicht mögen. Brandon Ingram ist immer noch da, obwohl der eigentlich getradet werden sollte. Zion Williamson ist jetzt in besserer Shape, aber sieht jetzt auch noch nicht so super toll aus früh in der Saison. Ist an deiner Stelle, wenn du jetzt Daniel Theis wärst, hattest dieses super harte Jahr in Indiana, letztes Jahr aufblühen bei den LA Clippers. Mit Blick auf das Chaos rund um dich herum im Kader, ist das eine Situation, wo du denkst, das würde dich runterziehen? Oder bist du einfach nur froh, endlich wieder ordentliche Minuten als NBA-Spieler?
Also ich glaube, aktuell überwiegt noch, dass er eine Rolle hat. Ja. Also ich stelle mir diese Situation so schwierig vor, wenn du regelmäßig beweist, dass du aufs Feld gehörst und nicht die Chance kriegst. Und das gibt es in der Form ja eigentlich nur in der NBA. Also in Europa ist es so, musst du natürlich auch deine Rolle finden, musst du manchmal warten, musst du geduldig sein, aber es sind immer kürzere Verträge und du schaffst es eigentlich immer oder solltest es schaffen mit gutem Berater und irgendwie guter, cleveren Entscheidungen, dir das immer wieder zu ermöglichen, deine Rolle zu finden und dann auch aufs Spielfeld zu kommen. So viel, wie du möchtest. Also du musst natürlich immer abwägen, okay, Geld, wie erfolgreich ist die Mannschaft, international oder nicht, aber du findest schon, eigentlich solltest du deinen Spot finden. In der NBA ist es einfach so, 450 Spieler und davon spielen, die Rollen sind so, es ist so schwer, jemanden, der viel, viel Geld verdient, auch dann von seinem Spot zu verdrängen und so weiter. Und letztes Jahr einfach, er kommt zu den Clippers, sie gewinnen, er sieht gut aus und dann kommen die verletzten Spieler zurück und er spielt nicht mehr nur weniger, sondern quasi keine Sekunde mehr. So, das zu verarbeiten, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Das heißt, ich würde tippen, dass es bei ihm aktuell noch so ist, dass er sagt, er ist happy zu spielen, er ist happy zu starten und es ist ein Status, der ihm irgendwie so der aus seiner Sicht wahrscheinlich auch, den er sich verdient hat. Aber du sagst es, ich war kurz davor, ich dachte so, hey, lass uns doch mal Daniel anrufen. Sie waren 2-0, sie haben jetzt gerade gewonnen. Er discht 3 Assists pro Spiel aus. So, Zion sieht besser aus. Vielleicht ist doch jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, dass er mal Bock hat, darauf uns zu erzählen, wie es ihm geht. Und es ist gerade mal ein guter Moment. Und du sagst es irgendwie 2 Spiele später, denkt man schon wieder, es ist schon wieder, wird wieder ein Grind für ihn. Aber ey, am Ende des Tages, glaube ich, es ist eigentlich ein ganz guter Fit. Er muss nicht unbedingt scoren, sondern du hast ja wirklich, also Leute, die Würfe nehmen, hast du genug. Und er könnte so ein bisschen auch, wie gesagt, also das Passspiel, er hat so ein bisschen die Möglichkeiten, er sieht immer noch super athletisch aus, er hat schon 2, 3 spektakuläre Blocks gehabt. Aber ja, anscheinend ist es wirklich, diese Situation muss sich irgendwie dramatisch ändern zwischen Ingram und Zion und irgendwie ist da, so steckt es da drin in dem Mauerwerk.
Und die New Orleans Pelicans natürlich auch sehr offensiv, auch öffentlich schon durchaus geäußert, noch auf der Suche nach einem Center. Das heißt, da wird Daniel Theis wahrscheinlich noch Konkurrenz bekommen während der Saison. Apropos Spielerbewegungen, ein Spieler, bei dem eigentlich alle vorhergesagt haben, ja, spätestens zur Trade Deadline wird der dann gemoved, ist Dennis Schröder jetzt bei den Brooklyn Nets mit einem Saisonstart. Die Bilanz nicht gut, 1-3. Die Nets sind wahrscheinlich das schlechteste Team insgesamt in der Liga. Aber individuell stellt er sich ins Schaufenster in diesen ersten 4 Spielen.
Und wie er sich stellt. 51% von der Dreilinie. Er führt das Ding an. Ich glaube, also Jordy Fernandez, der Trainer von sein erster Headcoaching-Job. Wir kennen ihn aus Kanada. Wir kennen ihn aus Spanien früher. Glaube ich, einer der spannendsten jungen europäischen so NBA-Gesichter, die wir so haben. Ich bin echt auch immer beeindruckt gewesen, so wie er sich, keine Ahnung, der strahlt so ein bisschen was aus. An der Seitenlinie von Kanada haben wir ein paar Mal in Hamburg erlebt. Das ist schon, wirkt wie jemand, dem du auf jeden Fall folgen würdest oder ich folgen würde als Anführer. Und das funktioniert hervorragend. Auffällig war für mich sofort, als Dennis ist der Mann in dieser, also er hat jetzt wieder eine Mannschaft gefunden, wo er der Mann ist und auch in dieser Leadership-Rolle. Fernandes kommt quasi rein in die Kabine. Erster Sieg für ihn, gibt's große Wasserschlacht und Applaus. Und bevor es im letzten Huddle geht, sagt er noch: Dennis, hast du noch was? Also so dieses glasklar, erste Anführer und was weiß ich, er macht jetzt wieder über 20, er trifft seine Würfe. Er ist letztes Jahr auch hervorragend in die Saison gestartet. Dann gab es irgendwie in so einem mittleren Sektor so ein bisschen eine Phase, wo der Wurf weniger gefallen ist, aber glaube ich auch wieder der ganzen Situation geschuldet. Und ich weiß da auch nicht. Ich wünsche ihm quasi auch das, dass er das hat, dass er diese Skills, die er hat, und dass er 20 machen kann im Schnitt. Aber irgendwie wünsche ich mir auch aus deutscher Fanperspektive, dass er in einer relevanten Mannschaft spielt und da, auch wenn er in einer kleineren Rolle ist, vielleicht seine Playoff-Momente hat. Von daher, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Du weißt vielleicht mehr als ich, aber ich würde mir fast wünschen, dass wir ihn nicht mehr lange oder zumindest zum Ende der Saison nicht bei den Brooklyn Nets sehen.
Ein Team, das aus meiner Sicht noch sehr gut einen Backup Point Guard oder vielleicht jemanden, der in der Crunch Time auch mal mit draufstehen kann, gebrauchen kann und wo man vermuten würde, vielleicht könnte die Teamchemie ganz gut passen, sind die Orlando Magic für mich. Das ist natürlich jetzt nicht das erste Mal, dass die Theorie vorgebracht wird. Ne? Das Team Germany in Orlando müsste man ja eigentlich nur noch komplettieren so langsam, aber auch der sportliche Fit wäre für mich da. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat man da als Ressourcen? Das ist jetzt alles nichts, was man jetzt klären muss. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der zumindest mal auf der Liste steht bei so einer Mannschaft in Richtung Trade Deadline und dass das gut zusammenpassen könnte da in Florida. Aber ob das dann tatsächlich so kommt, ich glaube, es gibt einige Contender, die interessiert sein werden an Dennis Schröder, wenn dann die Zeit soweit ist. Aber da sind wir noch einige Wochen davon entfernt. Ich hoffe nur, dass er bis dahin dann diese Form auch wird halten können. Dann blicken wir mal weiter nach Dallas. Da ist eigentlich die gleiche News wie immer. Maxi Kleber ist verletzt.
Ne? Also Oberschenkel.
Es ist schon bitter. Aber, ne? Also, ja.
Ja, glaubst du, seine Rolle wäre trotzdem ein bisschen kleiner? Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich mir schon das Roster angucke, dann wirkt es so, als wäre es Ja, wären es eben vielleicht diese 10, 15 Minuten, anstatt diese Monster-Minuten, die ein fitter Kleber sich normalerweise erarbeitet oder verdient für die Dallas Mavericks.
Ja, ist ganz interessant, weil letzte Saison ist er in den Playoffs nach einer Verletzung zurückgekommen und hat dann plötzlich völlig abgeliefert, offensiv, ja, und dann auch viele Minuten abgerissen. Ich glaube, da ist Jason Kidd recht flexibel, was das angeht. In der Preseason hat er kaum gespielt. In den zwei Spielen, die er gemacht hat, hat er auch, ja, 16 Minuten im Schnitt, aber gar keine Anteile mehr an der Offense im Prinzip. Also irgendwann ist der Zahn der Zeit halt auch zu tief im Fleische des Oberschenkels von Maxi Kleber oder des gesamten Körpers, weil ich meine, es ist ja wirklich gefühlt jedes Mal, wenn man auf Dallas Injury Report guckt, steht Maxi Kleber drauf, jetzt seit 2,5 Jahren. Und jetzt hat Dallas mehr als genug Personal, um das dann auch auszugleichen, stehen gut da, starten 3-1, haben heute Nacht die Timberwolves geschlagen. Das Team wird gut sein. Das Team ist für mich einer der absoluten Titelanwärter. Ich weiß nur nicht, inwiefern die Rolle von Maxi Kleber da jetzt wirklich noch eine große sein wird, aber wir hoffen natürlich auf gute Gesundheit. Auch Isaiah Hartenstein ja beim anderen Contender, bei den Oklahoma City Thunder, länger verletzt mit einer gebrochenen Hand. Der hat noch nicht gespielt, wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern. Und jetzt muss ich schon überfliegen. Wir haben bei den New York Knicks noch Ariel Hukporti, der so ein bisschen durch die Hintertür reingeslidet ist, an uns allen vorbei in die NBA. 3 Spiele, 8 Minuten jeweils, jetzt noch nicht gescored in der NBA. Es gab aber schon 1-2 super spektakuläre Blocks von ihm.
Und James auch. Er hat offensiv vorbegangen, aber hat wirklich einen wilden Jam gehabt durch die Mitte.
Ja. Passt gut da rein bei den New York Knicks in der Grundveranlagung. Er ist ja, auch wenn das kein deutscher Spieler ist, natürlich ist noch einer, auf den wir einen Blick haben, Pacum Dardier, der bei Ulm gespielt hat, auch der nur mit 2 Kurzeinsätzen. Es ist immer ein bisschen schwierig, als Rookie reinzukommen bei einer Tom Thibodeau-Mannschaft, weil normalerweise die Leute, die er schon vorher im Kader hatte, seine Veterans, einfach alle 48 Minuten durchspielen. Ich glaube, am liebsten wäre Tom Thibodeau ein Kader mit 5 Leuten. Und dementsprechend gibt es dann immer wenig Möglichkeit für die Rookies, da jetzt wirklich sich viel Spielzeit zu erarbeiten.
Ja, aber das dachte ich mir auch, aber Hukporti, so dass er zumindest jedes Mal spielt, ist bei Thibodeau gerade so schon kein so schlechtes Zeichen, dachte ich, oder?
Also, ja, schon. Ja.
Es können auch wenn es wenige sind, wenn du sie wenig immer kriegst bei Thibodeau, das ist schon.
Ja, das ist schon ein Zeichen
nicht
des
so
Vertrauens.
Schlecht. Ja. Ja.
Hängt da natürlich auch damit zusammen, dass Mitchell Robinson nach wie vor fehlt. Das ist natürlich genau der gleiche Spielertyp. Und Robinson, der Erfahrene von den zwei, aber auch der ist ständig verletzt. Ich glaube, da wird es mehr als genug Chancen und Möglichkeiten geben, für ihn in dieser Saison noch abzuliefern. Haben wir noch wen vergessen? Wir haben so viele Deutsche mittlerweile in der Liga.
Ich glaube, das waren die 8 dann, ja.
Aber das waren die 8.
Orlando. Ja, ich glaube, ja. Ja. Nochmal einfach an der Stelle so, Dennis 12 Jahre, glaube ich. Ich glaube, Maxi sind 7 Jahre, Dennis 8 Jahre, Daniel 8 Jahre. Das ist schon krass. So ab und zu sich das nochmal vor Augen zu führen. Auch gerade Dennis, 12 Jahre in der NBA und jetzt macht er 20 quasi. Ich glaube, was ist das durchschnittliche? So 4 bis 5 Jahre, 4,5 Jahre dauert, glaube ich, eine NBA-Karriere. Eine durchschnittliche, ne? Und das ist schon an die drei nochmal wirklich den Hut gezogen, einfach so als Momentaufnahme.
Absolut. Wir wechseln, glaube ich, wir haben immer die Euroleague natürlich hart gefeatured in diesem Podcast, aber ich glaube, wir müssen schon nochmal kurz rüber gucken, bevor wir auf das Sportliche schauen, wollen wir ganz kurz, jetzt muss ich das hier raussuchen, auf das, was leider abseits vom Parkett einmal mehr passiert, blicken, nämlich nach Berlin, über unser Hörertelefon, dass ihr uns Nachrichten hinterlassen könnt auf WhatsApp mit der Telefonnummer 0151-566-58335, haben wir unter anderem eine Frage reinbekommen von Nick, der sich fragt, zum Thema Khalifa Komaje, wieso hält Alba noch weiter an ihm fest? Yada, yada, yada. Ist natürlich jetzt nochmal eskaliert. In der Zwischenzeit gestern das Statement veröffentlicht von Alba Berlin. Khalifa Komaje bis auf weiteres suspendiert. Es stehen Vorwürfe häuslicher Gewalt im Raum, die wir an dieser Stelle, das möchte ich also zumindest von meiner Seite aus sagen, nicht weiter kommentieren werden, solange nicht feststeht, was da genau vorgefallen ist. Über was wir reden können, ist diese Situation in Crailsheim mit dem Mann von der Dopingagentur, der sich damit in den Huddle gestellt hat, Khalifa Kumaji. Vielleicht haben die meisten die Szene schon gesehen. Gibt ihm dann so einen Nackenklatscher, dafür wurde er suspendiert, beziehungsweise dafür wurde gesperrt in der BBL für 3 Spiele. Es ist die 4. Sperre, sportliche, in dieser Saison. Einfach eine Situation, die man bei Alba jetzt aufgrund der gesamten Lage außenrum nicht unbedingt auch noch dazu gebraucht hätte, glaube ich.
Ich glaube, es fällt mir fast schwer jetzt, diese Szene in Crailsheim oder das, was er bisher gemacht hat, ungefärbt der Vorwürfe, ja, die jetzt auch noch im Raum stehen, zu bewerten. Also ich wäre vor,
man kann zumindest sagen, es geht um häusliche Gewalt. Seine Ehefrau hat ihm Vorwürfe gemacht, öffentlich, dass er wirklich, also heftigste Vorwürfe, dass es da zu allen möglichen Missbrauchsfällen gekommen wäre. So, das. Ich kann jetzt nicht über diese kleine Nackenschelle, fällt es mir kaum jetzt irgendwie einfach, dass ich normalerweise hätte ich hier gesessen und gesagt, Mann, das ist undiszipliniert, das schadet der Mannschaft, aber am Ende hat er noch nichts für mich Schlimmes gemacht. Also der spuckt auf den Boden, er zeigt einen Mittelfinger, er gibt einen Dopingmann-Klatscher. Ich habe oft genug in meiner Karriere, hätte ich mir gewünscht, einen Dopingmann eine kleine Schelle zu geben. Kann nichts Bösartiges, aber so eine kleine. So. Aber das ändert sich natürlich jetzt. Also, ja. Also bisher wäre mein Eindruck gewesen, für den, der für mich öffentlich wahrnehmen ist, ist einfach, da fehlt erstmal der Reifeprozess, da fehlt die Lernfähigkeit, aber es war immer noch in einem Maße, wo ich sage, okay, es gibt Spieler, die machen solche Sachen. Nicht wahrscheinlich in der Häufigkeit, aber ich habe mit Spielern zusammengespielt, wo ich dachte, jetzt reiß dich doch es kommt eine Situation, du kannst es spüren, langsam bodelt es in jemanden und dann macht er was Dummes und du kannst es nicht verhindern. Du denkst so, mach jetzt bitte keinen Scheiß und es passiert. So. Das heißt, all diese Dinge hätten jetzt für mich auch nicht zwangsläufig gerechtfertigt, dass du dich als, wenn der sportliche Wert stimmt, dass du dich von ihm trennst. So. Das steht ja nochmal in dem Verhältnis. Ich fand, dieses Jahr ist er besser, der hat phasenweise besser ausgesehen als in den Jahren, im Jahr davor, wo ich wirklich gefühlt gute Einsätze von ihm an einer Hand hätte abzählen können. Dieses Jahr hat er sportlich darunter ab und zu auch gelitten für mich, dass er mit Wetzel zusammenspielen muss und dass die Kombi einfach gar nicht funktioniert, aber die Kombi oft eingesetzt wird. Insgesamt ist die Entwicklung enttäuschend. Und aus Alber Sicht ist es natürlich so, man muss, glaube ich, auch da Berlin nochmal. Berlin hat fast eine Sonderstellung. Berlin ist ein Verein, der vor Jahren entschieden hat, für sie sind Chili da nicht mehr zeitgemäß. Also sie hatten die beste Chili der Gruppe Deutschlands, eine der besten vielleicht in Europa, und haben sich bewusst gegen den Willen fast der Frauen oder der Tänzerinnen entschieden, dass das nicht mehr das ist, was sie verkörpern wollen oder dass es nicht dem Zeitgeist entspricht oder ihrer Wahrnehmung. Sie haben sich dazu öffentlich dazu bekannt, im Budget des Gesamtvereins oder quasi den Damenbasketball zu fördern, auch wenn das bedeutet, dass vielleicht der ein oder andere Euro fehlt im Herrenteam. Es ist ein Verein, der sagt, es geht bei uns nicht immer darum, nur Spiele gewinnen oder zu verlieren, sondern es ist unsere Rolle, sehen wir als Säule in der Gesellschaft, als Anker in der Gesellschaft, als Player, als Breitensport, als all diese ganzen Komponenten. Das heißt, gerade Alba wird natürlich jetzt besonders untersuchen, was da passiert ist. Und was weiß ich, mehr habe ich auch irgendwie zu Kumaji nicht anzubieten. Ne?
Ja. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt auch kann man kein besseres Statement abgeben dazu. Ich finde die Reaktion von Alba jetzt angesichts der Umstände absolut angemessen. Wir können sportlich noch kurz drauf gucken, vielleicht nur am Rande auch, weil wir gestern eines der verrücktesten Euroleague-Spiele aller Zeiten gesehen haben, aus meiner Sicht. Also, für alle, die es nicht gesehen haben, es gab einen Rekord für die meisten Dreierversuche eines Teams in der Euroleague bis gestern, der bei 45 Versuchen lag, aus dem Jahr 2008. Siena gegen Maccabi, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Seit gestern gibt es einen neuen Rekord von 52 Dreierversuchen in einem Spiel. Und das war Paris gegen diese Berliner. Also das war wirklich alles, was man so als Klischee über diese Mannschaft vor der Saison gedacht hat, ins Absurde getrieben, dieses Spiel gestern.
Das stimmt. Aber es war natürlich auch ein perfekter Sturm aus Paris, aus dem Gegner, aus der Verteidigungsvariante von Coach Gonzalez, aus der Verhaltensweise des Superstars TJ Shorts. Also Mannschaften haben schon einiges gegen ihn probiert, namentlich, wo ich glaube, Roter Stern, sogar im ersten Spiel haben sie ihn quasi gedoppelt, also auch wenn er 8 Meter entfernt war. Wir haben gestern quasi, also ich habe fast nur die zweite Halbzeit gesehen, aber das heißt, ich habe die tolle erste Halbzeit verpasst, habe gerade nur Highlights davon gesehen. Gestern Abend 7 Spiele, heute Morgen nehmen wir auf. Die zweite Halbzeit war es quasi durchgehend, die Box and One mit Procida da quasi am Ball. Und da haben sie verständlicherweise aus meiner Sicht auch 1-2 Fehler oder mehrere Fehler gemacht aus Alber Sicht. Das ist nicht was du in dem Spielplan, es ist unmöglich, dir da also das so zu einzumassieren und einzutrainieren, dass du bombenfest bist. Ich fand das hervorragend, was Splitter dagegen gemacht hat. Das heißt, sie haben Hayes hat unglaublich hohe Blöcke gesetzt, teilweise schon 1-2 Meter hinter der Mittellinie. Das heißt, Shorts ist dann quasi gleich, konnte Brutsch wieder abstreifen und danach gab es eigentlich sofort auf der Zweimann-Seite eine Überzahlsituation, meistens mit Ward und irgendeinem anderen Spieler zusammen. Und dann gibt es ein hohes Pick-and-Roll oder hohen Screen und Shorts hat einfach sich so diszipliniert das ganze Spiel vom Ball gelöst und einfach dafür gesorgt, dass der Rest der Mannschaft das Spiel gewinnt. Also Shorts hat gestern 6 Würfe genommen, 3 von 6 getroffen, 11 Punkte und war fein damit, jedes Mal einfach nur die Überzahl rauszuspielen und dann den Ball abzugeben. Dass du aus Alber Sicht dann reinläufst in ein Ward-Spiel, wo er 5 von 10 schießt und 6. Das hat Janton 6 von 10 und was hat Janton geschossen, glaube ich, auch 50, 4 von 8 oder so.
Ja.
Das tut natürlich weh, aber
Nadine fiel mit der Wahnsinnsline 7 von 19 von der
Dreierlinie. Das ist krank, aber es waren auch einfach wirklich viele, also das waren dann Würfe, die auch vorher ist, manchmal hast du dann ein Play, was funktioniert oder es ist einfach klar, okay, wir werden diesen Wurf kriegen. Dieser Wurf wird einfach durch ein Screen, wird dieser Wurf entweder auf 45 oder ein extra Pass in die Corner und wir werden diesen Wurf jedes Mal haben. Vielleicht sogar, wenn es hochkommt, dann nochmal ein Closeout angreifen, weil die Berliner Box schon in Panik geraten ist. Und dann ist Paris halt auch einfach schmerzfrei. Hifi der Schmerzfreiste. Der dann einfach, also sie nehmen einfach regelmäßig diese Würfe. Und wenn sie den nicht treffen, es sind noch lange Rebounds, spielt auch noch, also rein, dann holen sie noch 18 Offensiv-Rebounds. Und ich weiß nicht, wie viele Dreier es auch noch, also Second Chance 3-Punkte-Würfe es gestern gab. Das müssen wahrscheinlich 10, 15 Stück gewesen sein. Das heißt, perfekter Sturm, tolle erste Halbzeit von Alba. Sie haben was versucht, was bisschen gimmicky ist, was bisschen nicht so einstudiert ist. Und das kann dann resultieren und ehrlich so, Ward trifft 2 Dreier weniger und sie haben wirklich eine gute Chance, das Ding zu gewinnen.
Ja, und Tyson Ward ist jetzt auch kein überragender Schütze im Normalfall. Also wenn man dem den Wurf gibt, ist es auch an normalen Tagen wahrscheinlich gar nicht so verkehrt.
Ja, absolut. Ja.
Und ich möchte noch anfügen, es gab schon mal ein Spiel vor 2 Jahren, glaube ich, in dem Alba über 40 Minuten Box and One gegen einen spezifischen Spieler gespielt hat. Und dieser Spieler war Mike James von Monaco. Und jetzt ist auf dieser Shortlist TJ Shorts daneben. Das hätte man zu dem Zeitpunkt damals, glaube ich, auch noch nicht vermutet.
Ja, dass die Mannschaften sich nicht anders zu helfen wissen, als wissentlich sehr, sehr gute Würfe abzugeben an die anderen Mitspieler, weil du einfach nicht weißt, was du sonst mit ihm machen sollst. Das ist wirklich verrückt.
Verrückt auch weiterhin die offensive Reise von Carson Edwards. Ich bin der Erste, der zugibt, in welchem Club er ist, was Carson Edwards angeht. Muss jetzt aber schon mal kurz den Hut ziehen vor diesem Saisonstart, vor diesen ersten Saisonspielen. Auch gestern 26 Punkte. Er ist relativ knapp gescheitert an einem Euroleague-Rekord. Er hätte der erste Spieler sein können, der 3-mal in Folge 30 scored. Es hat nicht viel gefehlt dazu. Am Ende ist es dann Shabazz Napier mit dem Game-Winner. Es wird wieder spannend, nachdem die Bayern eigentlich lange dominiert haben, fallen sie dann doch wieder so ein bisschen in ein Loch in dem letzten Viertel. Aber holen tatsächlich den ersten Auswärtssieg, stehen bei 4-2, eine Bilanz, die wir so gar nicht hätten kommen sehen, glaube ich.
Nee, hätten wir niemals kommen sehen, vor allem nicht bei dem Auftaktprogramm. Olympiakos und Panna gespielt und Real, also drei der auf dem Papier 4-5 besten Mannschaften dieser Competition schon gespielt, in Partizan dazu, das ist ein brutales Auftaktprogramm. Der Sieg für mich gegen Olympiakos, natürlich beeindruckender, da haben sie wirklich gerade in der zweiten Halbzeit nah an der Perfektion gespielt, und du hast genau das auch wieder, was ich nicht habe kommen sehen, dass du Napier und Edwards zusammen als zwei Ballhänder, die passen können, die penetrieren, die werfen können, die auch gefährlich sind. Du weißt nicht, wer von beiden jetzt den Wurf nehmen wird. Das ist eine Waffe in dieser Konstanz, wäre das für mich niemals zu sehen gewesen. Edwards Leistung niemals zu sehen gewesen. Hut ab da, dass das München, dass wir da dran geblieben ist. Das ist genau das, was ich normalerweise von ihnen fordere, dass du die Würfel rollen musst, dass du noch Spieler kriegst, die vielleicht dass du sie unter Wert verpflichten kannst. Und das haben sie mit der Nachverpflichtung letztes Jahr gemacht. Ich glaube, keiner von uns wäre überrascht gewesen, wenn sie sich von ihm getrennt hätten oder wenn es da nicht weitergegangen wären. Und sie haben anscheinend genug gesehen, einen Reifungsprozess, wo sie gedacht haben, okay, nee, wir kriegen ihn immer noch, er ist noch für uns bezahlbar. Und jetzt scheinen sie davon zu profitieren, dass sie einen Spieler haben, der zumindest was offensiver Output Tag ein, Tag aus angeht, ja, nicht viele ebenbürtige Spieler in der Euroleague hat und er ist für Bayern München bezahlbar. Das ist schon krass. Das sei erstmal da, so angefügt. Nick Waller-Bepp, ein fantastisches Spiel gemacht. Und dann auch so dieses, das ist so ein Spiel, was sie, glaube ich, letztes Jahr auch hätten noch verlieren können. Irgendwie 16 vorne und dann ist es irgendwie ein Polonara, der irgendwie heiß läuft oder Emotionen ins Spielfeld rumbringt. Aber du bringst es halt zu Ende. Napier macht das Spiel zu. Über Napier vielleicht auch noch nicht genug, aber der ist wirklich so dieser natürliche Anführer, der dann am Ende die Ruhe hat. Du hast das Gefühl, wenn er am Ende einen großen Wurf hat, trifft er den. Auch wenn ich seine Heartbreak-Celebration fand ich, ist eine glatte 6. Das ist einfach zu viel. Das ist so zu machen. So, ich weiß nicht, hast du es gesehen?
Ja, ich habe es gar nicht so wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Ja,
okay, es war schwer, das nicht wahrzunehmen, weil er jetzt 5-mal gemacht. Also er schießt in Dreier und seine Celebration ist, er zeigt das Herz so auf die Brust so und dann lässt er es so zerbrechen. So,
macht
so.
Ja. 3-mal. Ja, ja.
War mir ein bisschen viel, war mir ein bisschen so premeditated, also vorüberlegt. Ich weiß nicht, ob er den schon öfter rausgeholt hat. Aha. Boah, also habe ich mich schwer getan. Wow. Egal, er ist ein krasser Anführer. 4-2, fantastischer Start. Und dennoch würde ich gerne nochmal bei Edwards einhaken, weil dass er Sachen abgibt, dass er manchmal pennt, das ist defensiv alles eingepreist. Ich weiß auch nicht, ob wir da manchmal zu streng sind, weil alle Mike Jameses und Marcus Howards und wie die ganzen großen Scorer alle heißen, die wir sonst immer preisen, oder du vielleicht nicht so oft preist.
Nicht alle von uns
preisen. Ja, nicht du, okay. Aber so generell dieses, wir erlauben natürlich, oder es muss auch manchmal so sein, dass wenn jemand 25 machen kann, 30 machen kann, dass er zwei, dreimal Off-Ball pennt, so alles fein. Das, was er im Post schon angedeutet hat gegen Olympiakos, die Schwächen und gestern, was sich da offenbart hat in der zweiten Halbzeit, das ist wirklich unter aller Sau. Ich verstehe nicht, wie man technisch so schlecht ausgebildet, oder normalerweise ist es so, kleine Spieler nehmen das ja auch so persönlich, wenn sie aufgepostet werden. Also Bologna hat quasi nichts anderes mehr gemacht, als irgendwie einen Switch mit Edwards zu kriegen und dann den Ball zu geben. Und sie haben den Ball, okay, Schengelia, einer der Besten da unten, aber ein Polonaro, wieso sollte Carson Edwards es nicht schaffen, Polonaro zumindest zu 5 Dribblings zu zwingen, bevor er in die Zone kommt? So. Körperschwerpunkt tief, aggressiv zu arbeiten, ihn nicht wissen zu lassen, wo du bist, rumzutänzeln, all die Sachen. Mann, er steht mit durchgedrückten Knien hinter ihm und wartet einfach nur, dass er so zu seinem Jumpo geht und dann swipet er nach dem Ball. Das müssen sie schleunigst so ein bisschen irgendwas verändern, weil sonst die Mannschaften werden nichts anderes mehr machen, als ihn im Post irgendwie zu suchen. Da muss er mir ein bisschen mehr geben. So. Sorry, dass ich da vielleicht ein bisschen zu Deutsch bin, nach allem, dass er fast historisch scored, ich weiß das. Aber völlig einfach da fair. So ein bisschen noch mehr, dann bin ich happy.
Finde ich völlig fair. Ich meine, das entspricht ja auch dem derzeitigen Profil des FC Bayern Basketball. Es ist sehr interessant, dass wir diese Saison, ich glaube, wir haben es schon mal kurz angesprochen, aber es hieß ja von Jahr zu Jahr immer, dieses Jahr kommt die große, der große Overhaul, die große Identitätsveränderung. Ne, bei als Trikiri kam, hieß es das. Als Lasso kam, hieß es das. Es war letztendlich immer der gleiche Basketball. Es war defensiv, langsam, plodding. Jetzt ist es Gordon Herbert, niemand hat, glaube ich, damit gerechnet, dass Gordon Herbert jetzt die Identität dieser Mannschaft komplett umkrempelt, aber es ist die schnellste Mannschaft der Euroleague mit einem Offensivrating von 121, nur Anadolu Efes ist derzeit besser, und einem Defensivrating von 122,7, keine Mannschaft ist auch nur... Na doch, Mailand ist noch schlechter defensiv, sehe ich gerade. Oder, also ich meine, aber das ist ja Basketballterrorismus, das kann man nicht ernst nehmen. Also das ist natürlich das Profil von Carson Edwards als Spieler, ist das Spiel oder ist das Profil des FC Bayern Basketball als Mannschaft derzeit in der Euroleague. Jedes Spiel ist ein Spektakel, es ist wahnsinnig unterhaltsam. Ich bin mir immer, also da bin jetzt ich deutsch, ich sag, das geht nicht ewig gut so. Aber schauen wir mal, solange es gut geht, aus deutscher Sicht freuen wir uns natürlich, dass die Bayern gut unterwegs sind. Wir haben gar nicht viel mehr Zeit. Ich will noch kurz zwei Dinge einbringen von unseren Zuhörern, die sich bei uns über unsere Line gemeldet haben. Zum einen haben wir eine ganz, ganz lange, sehr spannende Nachricht. Und ja, ich habe sie durchgelesen, von der lieben Elisabeth bekommen. Sie ist selber keine Hörerin, aber ihr Freund hört den Podcast, da Grüße geht raus. Die selber gerade promoviert zu dem Thema, das ihr letzte Woche besprochen habt, ACL, Kreuzbandverletzungen bei Frauen im Basketball beziehungsweise im Profisport generell. Du hast ja sowieso, oder ihr habt ja sowieso angekündigt, dass man vielleicht mal eine Sonderfolge zu Verletzungen machen möchte. Ich glaube, da würde das sehr gut hinpassen, weil es ist wirklich eine sehr spannende, sehr lange Nachricht. Ich will damit nur sagen, liebe Elisabeth, wir haben es gelesen, es ist super spannend und wir kommen darauf zurück. Und die zweite Sache...
Muss ich kurz. Ich würde nur zumindest da die eine Quintessenz rausziehen, die mir abgegangen ist, als ich letztes Jahr letzte Sendung über Kreuzbandrisse gesprochen habe bei Frauen. Und das ist cool, weil es quasi... Also, man muss nicht als junge Sportlerin sich dem einfach hingeben, sondern die Wissenschaft hat auch also absolut in den Blick gefasst, dass du deine Wahrscheinlichkeit deutlich verbessern kannst. Es ist nicht so, du musst nicht einfach leben, ha, was soll ich machen? Wir kriegen halt keine guten Schuhe und ich habe irgendwie so mein Becken und zu meinem Knie fallen, es ist irgendwie komisch, sondern Krafttraining kann alles Mögliche, also kann deine Wahrscheinlichkeit massiv verbessern. Das finde ich toll, dass Elisabeth uns das geschrieben hat, weil dann eben gleichzeitig genau das, wir das wiedergeben können. Also du musst das nicht einfach akzeptieren als junge Basketballerin, sondern du kannst deine Chancen massiv verbessern, wenn du deinen Körper darauf vorbereitest und wenn du dir jemanden suchst, der dir hilft, da die richtigen Übungen zu finden.
Aber all das werden wir mal im Detail machen in der Abteilung Basketball. Und dann noch vielleicht die wichtigste Nachricht von Luca. Er hat für die Namenssektion letzte Woche die besten Namen noch jemand entdeckt, und zwar Con Knüppel, der derzeit bei der Duke University spielt. Ich habe also, mir ehrlich gesagt, ja.
Es ist fast so, dass das endlich mal ein Name ist, der wirklich auch auf Deutsch, also der ist doch auch überragend auf Deutsch.
Ja, natürlich, also, ja. Unsere Kategorie war ja Namen, die im Englischen geil klingen und im Deutschen furchtbar sind. Ne?
Also es ist nicht ganz, es trifft nicht ganz. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt um Con Knüppel weiß. Es hat mich auf jeden Fall bereichert. Aber es trifft natürlich insofern nicht nach, weil welcher deutsche Mann würde nicht gerne Con Knüppel heißen?
Con Knüppel. Ja, ich meine, es ist jemand, der in den späten 90er Jahren spät nachts bei Vox zu sehen ist. So, da stelle ich mir vor, dass das ein Con Knüppel ist. Dass da der ein oder andere Con Knüppel schon mal dabei war. Nur gut. Wenn du nichts mehr hast, Per, dann würde ich sagen, war's das für diese Woche der Abteilung Basketball.
Ich habe jetzt noch ein bisschen Arbeit für unseren Produzenten Thomas. Jetzt reißt es mal zusammen. Weil wir müssen dafür sorgen, dass gerade Jens, die NBA gesellt sich jetzt dazu, wir sprechen die erste halbe Stunde über die NBA. Die NBA dominiert die Instagram-Feeds. Thomas! hol die zwei Pässe von gestern raus, den ersten von Campazzo und den zweiten von Nunez. Ich schick dir auch, wann die passiert sind, aber mach irgendwas daraus. Sag von mir aus einfach, hallo, wir sind die EuroLeague, das sind Pässe, die bei uns an einem regulären Dienstagabend stattfinden. Aber die Welt muss diese Highlights sehen, muss diese Zückerchen sehen und diese zwei Pässe waren, kannst du jetzt schon als unter die besten 5 Pässe des Jahres einfach abspeichern. Ja. Dankeschön, Thomas. Arbeite ein wenig, mein Freund.
Kleiner Arbeitsauftrag noch hinten raus. Ich habe keine Arbeit für irgendwen, ich habe auch selber keine. Wir haben Euroleague im Programm. Natürlich noch in dieser Woche Doppelspieltag. Es geht weiter rund, also Erscheinungsdatum 30. heute Abend Basketball. Interessanter dann vielleicht wieder die nächste Runde. 31. Oktober, Halloween, es wird spooky in der Uber Arena, denn Anadolu Efes ist zu Gast. Das Ganze dann ab 19.30 Uhr bei uns und unser Free-for-All Magenta Sport Topspiel ist diese Woche dann am Freitag, 1. November, die Münchner auswärts bei Aswell Villeurbanne. Übertragung beginnt ab 19.45 Uhr. Per, danke dir.
Ich danke dir, Basti.
Und an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.